Hallo und herzlich willkommen zu Noodle2Go mit
Christina und
Magdalena,
der Podcast als Wegbegleiter in der bunten Welt der Ernährung.
Christina, heute geht es ja ums zweite Gehirn.
Ja.
Warum heißt das eigentlich zweites Gehirn?
Ja, der Darm heißt tatsächlich, sagt man das zweite Gehirn. Erstens mal finde ich, gibt es auch eine optische Ähnlichkeit. Also diese ganzen Darmwindungen ähneln schon auch dem Gehirn. Und tatsächlich kommunizieren die beiden auch miteinander. Also die Darmgeschichte ist eine sehr große und interessante und steht wirklich in einem direkten Zusammenhang über den sogenannten Nervus vagus mit dem Gehirn. Also wichtig.
Das stimmt eigentlich. Es gibt schon eine optische Ähnlichkeit auch.
Ja. Ja, der Darm ist auch total lang. Also, dass man das einmal gehört hat, falls man sich eh schon weiß. Also, der Dünndarm ist ja über 3 Meter lang. Und dann gibt es noch den Dickdarm. Und der hat auch nochmal so knapp 1,5 bis knapp 2 Meter. Ist schon eine ganz schön lange Wurst da drinnen in
Wahnsinn.
Unserem Oberkörper.
Und das macht ja auch einen richtigen Unterschied, wenn der Darm ein bisschen kürzer ist, gell? Oder warum ist das eigentlich so relevant, dass er so lange
ist? Na gut, beim Dünndarm ist es deswegen in der Form, weil da kommt ja dann die Nahrung, die ja verdaut werden muss, wird ja durchgeschleust. Und es braucht einmal eine gewisse Zeit, bis die ganzen Speisen ins Kleinste aufgespalten werden können. Also dazu brauchen wir eben die Verdauungsenzyme, die Verdauungssäfte. Das beginnt im Übrigen auch schon im Mund und dann wird es fortgesetzt im Magen. Aber auch der Darm hat damit zu tun. Und dann brauchen wir eben auch eine gewisse Zeit, bis die ganzen Nährstoffe resorbiert werden. Das bedeutet, vom Darm ins Blut abgegeben werden können. Und damit das gut genutzt werden kann, ist es sinnvoll, dass der Darm lang ist, weil es ist so ein fortlaufender Prozess. Das Essen wird durch Peristaltik, das ist diese quasi Bewegung des Darms, weitergeleitet. Und da muss immer was resorbieren, damit wir gut versorgt sind. Und das macht dann schon Sinn, dass der so lange ist.
Stimmt, ja.
Ja, und der Dickdarm ist nicht so lange, weil da ist dann zwar auch noch einiges zu tun, der heißt ja nicht umsonst Dickdarm, weil hier wird ja nochmal der Speisebrei eingedickt durch den Wasserentzug. Mit dem Wasser werden auch viele Elektrolyte, Mineralstoffe mit abgegeben in den Blutkreislauf. Und aber das meiste ist ja dann schon trotzdem von den wichtigen Nährstoffen im Dünndarm passiert.
Und wofür braucht man denn noch den Zwölffingerdarm?
Der Zwölffingerdarm ist der erste Teil des Dünndarms. Der kommt direkt nach dem Pförtner, das ist der Magenausgang. Mhm. Ist dann gleich diese sogenannte C-Schleife, der Zwölffingerdarm. Und da sitzen zum Beispiel die Gänge von der Gallenblase, aber auch zum Beispiel der Pankreasgang, das ist die Bauchspeicheldrüse. Und das sind alles beide Organe, die extrem wichtig sind für die Verdauung. Also Gallenflüssigkeit aus der Gallenblase brauchen wir für die Fettverdauung auf jeden Fall. Mhm. Und in der Gallenblase wird die Gallenflüssigkeit allerdings nur gespeichert. Die Leber produziert die Gallenflüssigkeit. Das heißt, Menschen ohne Gallenblase können bitte trotzdem Fett verdauen. Das macht dann die Leber direkt. Also sie schüttet es direkt dann bei Bedarf aus, was gebraucht wird. Und die Bauchspeicheldrüse brauchen wir, um den sauren Saft aus dem Magen oder den sauren Speisebrei zu neutralisieren. Hier wird dann ganz viel Bicarbonat aus der Bauchspeicheldrüse rausgeschossen, um dann die Verdauungsenzyme, die da mitkommen mit dem Saft aus der Bauchspeicheldrüse, damit die wirksam sein können. Also das heißt, es ist wirklich ein komplett durchdachtes Konstrukt, damit wir die Nahrung wirklich bis ins letzte Detail gut verwerten, aufschlüsseln können, damit der Mensch auch versorgt ist.
Spannend, ja. Krass eigentlich, was da alles passiert.
Ja, also das ist schon, finde ich, eine gewaltige Geschichte. Und das, was auch immer wieder gesprochen wird, ist, dass wenn man den Darm aufspalten würde oder quasi, der hat eine sehr große Oberflächenvergrößerung und würde man den Darm auflegen, würde er so groß sein wie ein Fußballfeld. Und das ist tatsächlich so, weil das kann man sich so vorstellen. Jetzt habe ich gesagt, der Dünndarm ist so über 3 Meter lang. Und dann hat er eben Falten, die er noch bildet. Und dann sieht, also dann quasi Faltenschlangen bedeutet, wenn man das auseinanderzieht, ist es noch länger. Und dann sitzen auch noch so genannte Zotten auf diesem Falten und diese Zotten sind wie so ein Bürstensaum oder wie so ein Korallenriff. Und auf diesem Korallenriff sitzen auch noch einmal Mikrovilli. Klingt jetzt lustig, ja. Aber die sind wieder wichtig, dass dann wirklich die Nahrung direkt ins Blut, also ab reingeschossen wird, sozusagen. Ja. Und das sind auch die Dinge, die ganz wichtig sind und die auch dann zur Geltung kommen, weil zum Beispiel bei Zöliakie, haben wir schon mal gehört, bei den Unverträglichkeiten, werden dann diese Mikrovilli verklebt durch die Gluten, durch das Gliadin, das bei den Abbauprozessen entsteht, kommt es zu Verklebungen und dann können Nährstoffe nicht mehr abgegeben werden und dann verhungert man quasi. Also man wird nicht versorgt. Das macht natürlich dann, das führt zu erheblichen Problemen. Ja.
Und wo sind dann die Mikrobiome?
Also das Mikrobiom, das, was man so immer wieder hört, ist vor allem im Dickdarm. Natürlich haben wir auch eine Darmflora im Dünndarm. Aber das, was uns am meisten zu schaffen macht, ist eher das Mikrobiom im Dickdarm.
Man hat nur ein Mikrobiom.
Naja, in Wahrheit schon, aber das ist ein bisschen geteilt. Wir haben ja den Dünn- und den Dickdarm und die müssen streng voneinander getrennt werden, weil der Dickdarm eben ganz ein anderes Mikrobiom hat, das auch zum Teil Bakterien beinhaltet, die dem Dünndarm nicht gut täten. Und das heißt, deswegen kann man schon sagen, es gibt in Wahrheit das Mikrobiom des Dickdarms, das eh alle kennen. Aber selbst im Dünndarm gibt es natürlich eine gewisse Flora. Aber das, was alle kennen und besprechen, ist das im Dickdarm.
Präbiotika und Probiotika, was spielen die da für eine Rolle?
Also Präbiotika nimmt man mit der Nahrung zu sich, indem man ballaststoffreich isst. Also Gemüse, Obst, Getreide, also Vollkorn vor allem. Also Ballaststoffe, das sind unverdauliche Fasern. Und die sind deswegen wertvoll, weil sie die Probiotika füttern auch. Das sind wiederum die Bakterien im Darm, die eine gute Wirkung haben auf die Verdauung und auch auf die sogenannte Darmbarriere. Also die sind ganz wichtig, dass der Darm geschützt bleibt, dass die ganzen Schichten des Darms dicht bleiben. Und das ist ein wichtiges Zusammenspiel. Man hört immer wieder, dass man ballaststoffreich essen soll. Und ja, es ist einerseits, dass das Stuhlvolumen auch erhöht wird. Durch eine ballaststoffreiche Ernährung erhöht sich das Volumen des Stuhls. Man muss auch bitte ausreichend trinken. Und das bedeutet, dass die Transitzeit, der Durchgang des Stuhls bis am Ende der Ausscheidung sozusagen verkürzt, was gut ist, weil sonst ja die Giftstoffe zu lange in den Darmschleimhäuten anliegen können. Präbiotika sind da, also das ist halt dann die Darmflora, ja, die auch ganz, ganz entscheidend ist. Dass diese sogenannten Tight Junctions, nennt man das, das sind sozusagen diese Verbindungen zwischen den Darmzellen auch wirklich dicht bleiben. Und dieses Mikrobiom oder diese Präbiotika, beziehungsweise dann diese Probiotika, kann man sehr gut über die Nahrung zuführen. Das heißt, da gibt es dann klassische Lebensmittel wie eben fermentierte Milchprodukte, wie jetzt Joghurt, Kefir, Buttermilch, solche Lebensmittel, aber auch was sehr, sehr wertvoll ist, ist zum Beispiel frisches, also fermentiertes Sauerkraut, aber nicht das abgepackte, pasteurisierte, sondern das frische aus dem Fass, weil sobald man etwas stark erhitzt, gehen diese sogenannten Lactobacillen, die ja so wertvoll sind, werden die reduziert, gehen die quasi ein. Das heißt, da sind diese frisch fermentierten Lebensmittel extrem wertvoll für dieses Mikrobiom und für unsere Darmflora.
Ah, ja.
Und zum Beispiel Salzgurken sind ja auch fermentierte Gurken. Das hat nichts mit Essiggurken zu tun. Aber Salzgurken, die man zum Beispiel, ich kann mich erinnern, früher, wie ich Kind war, gab es die im Sommer beim Freibad meistens so zu kaufen.
Richtig.
So offen, frei, noch im Wasser, im Salzwasser schwimmend. Und die kann man aber natürlich auch im Glasl kaufen, aber das ist dann auch wiederum also erhitzt. Weil sonst haben die ja keine Haltbarkeit und was auch ist, ist natürlich, der Fermentierprozess hört nicht auf. Das heißt, diese Bazillen wachsen und Gase entstehen und dann kann es passieren, dass die Gläser auch irgendwann explodieren. Und deswegen ist hier das Pasteurisieren notwendig.
Hm, ja. Okay.
Aber man könnte auch selber fermentieren, das ist gar keine Hexerei. Und da könnte man eigentlich in unseren Infonotes diese Anleitung zum Fermentieren auch hineinnehmen.
Ja, super, dann mache ich das auch mal. Da gibt man auch ein bisschen Salz dazu, oder?
Ja, nicht ein bisschen, sondern es gibt schon eine gewisse Dosis, die man braucht. Und sehr beliebt und bekannt ist Kimchi.
Ja.
Das ist der fermentierte Chinakohl. kann man probieren. Aber man kann jedes Gemüse in Wahrheit fermentieren.
Ich habe auch ein Kefirbakterium erst letztens von meiner Schwester übergeben bekommen.
Ja, das lebt
jetzt
ewig.
Jetzt trinke ich immer den Kefir am Abend.
Ja gut, ja, ja, der wächst ja immer weiter. Den muss man immer nur wieder
füttern.
Also
es wird
füttern.
Immer mehr.
Ja, super.
Also falls du mal haben magst.
Ja, gerne. Schadet meiner Darmflora nicht.
Dann kam auch noch eine Frage bezüglich scharfem Essen, ob das schädlich ist für den Darm.
Das scharfe Essen, vielleicht mag jetzt jeder, der das jetzt hört, mal kurz überlegen, wann er das letzte Mal so richtig scharf gegessen hat und was das ausgelöst hat. Denn wenn man das jetzt einmal ausprobiert, tatsächlich passiert da schon eine Reaktion im Mund. Nicht nur, dass das brennt wie Feuer, das ist nämlich im Übrigen, scharf ist kein Geschmack, sondern ein Schmerz, eine Empfindung. Und diese Schärfe löst in den Ohrspeicheldrüsen eine Reaktion aus. Es wird sehr viel Verdünnungsspeichel freigesetzt, damit das ja schnell quasi verdünnt wird, damit es keinen Schaden anrichten kann. Und dann rutscht es quasi schon verdünnt durch die Speiseröhre in den Magen. Im Magen wird es natürlich weiter durch viel Magenschleimhaut und also Magenschleim, also Magensaft in Wahrheit auch wiederum verdünnt. Dann wandert es dann weiter in den Dünndarm. Und hier gibt es dann das Bicarbonat und das wirkt natürlich auch wieder hier ein bisschen verdünnend. Also dass es dann letzten Endes im Darm wirklich Konsequenzen gibt, mag, kann sein, aber mag ich eher ein bisschen bezweifeln. Also ich würde mich jetzt nicht sorgen, wenn ich scharf esse, dass dann mein Darm darunter leidet. Es kann natürlich auch die Durchblutung fördern und so weiter. Es kann vielleicht sogar positive Reaktionen haben, aber einen Schaden letzten Endes würde ich jetzt eher keinen vermuten.
Okay. 25 bis 30 Obst- und Gemüsesorten sind gut fürs Mikrobiom, sagen manche Ernährungsberaterinnen.
Ja.
Was sagst du dazu, Christina?
Also 25 bis 30 Obst- und Gemüsesorten im Jahr oder
in der Woche?
In der Woche. Also 25 bis 30 verschiedene Sorten Obst und Gemüse an 7 Wochentagen.
Ja.
Okay, ist spannend zu hören und vor allem ist es auch, glaube ich, sehr spannend in der Umsetzung, weil wenn ich jetzt hergehe und sage, ich nehme den Mittelwert von 28 verschiedenen Sorten, würde das bedeuten, ich muss 4 verschiedene Sorten am Tag essen. Jetzt denke ich über mich selber nach, wenn ich mir jetzt einen Brokkoli kaufe, also und dann noch vielleicht, ja, weiß ich nicht, einen Salat und ich weiß nicht, ob ich einen ganzen Brokkoli essen möchte und dann am nächsten Tag einen ganzen Kaffeeol und ich weiß nicht, ob das jetzt logistisch überhaupt machbar ist. In letzter Konsequenz stelle ich auch da in den Raum, ist es tatsächlich notwendig, dass man da eine Zahl publiziert? Wäre es nicht gescheiter, man sagt einfach generell eine abwechslungsreiche, bunte Ernährung. Das wäre vielleicht auch geschickt, ja. Und es gibt die Empfehlung, 5 Hände Obst und Gemüse pro Tag. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man auch öfters die gleiche Sorte isst, vor allem wenn man Regionalität und Saisonalität auch mit hinein bedenkt. In Zeiten wie diesen, wo wir auch den Umweltschutz immer wieder hochtreiben wollen. Also da ist der CO2-Fußabdruck von den Avocados oder auch vielleicht von anderen weit hergeholten Obst- und Gemüsesorten und Umständen auch ein Thema, würde ich jetzt mal behaupten. Und die regionalen Gemüse- und Obstsorten sind dann vielleicht nicht so viele pro Jahreszeit, aber vielleicht kann man trotzdem damit sein Mikrobiom aufwerten und vielleicht noch ergänzend das Mikrobiom wird nicht nur durch Obst und Gemüse unterstützt, sondern durch generell einen vernünftigen Lebensstil.
Dann die Frage, Obst hat viel Fruchtzucker, aber ist es besser als sein Ruf? Ich denke, das ist dann auf die Ballaststoffe bezogen.
Also generell, man sagt immer, Gemüse ist etwas wertvoller als das Obst. Das liegt aber auch an den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen, die ein bisschen vielfältiger sind im Gemüse. Die sind auch im Obst enthalten und das Obst hat den kleineren Nachteil des oft sehr hohen Fruchtzuckeranteils. Und bei der Folgeunverträglichkeiten habe ich das kurz erklärt, dass wir nur eine gewisse Anzahl an Fruchtzuckertaxis verfügbar haben, die, wenn sie aufgebraucht sind, dann zu Beschwerden führen. Also das, da kann man dann Blähungen bekommen und so weiter. Aber natürlich ist Obst wertvoll, immer. Und da gilt halt auch diese Verträglichkeitsgeschichte. Und wenn ich das Obst gut vertrage, dann bitte gerne, aber es reichen 2 Hände am Tag. Sind es einmal 3 oder 4 im Sommer, wenn das Angebot größer ist, spielt das gar keine Rolle. Aber tatsächlich ist das Gemüse um einen kleinen Deut, hat das die das Gemüse hat die Nase vorne.
Und gibt es sonst Tipps, wie man die Verdauung fördern kann?
Naja, da gibt es schon einiges. Also auf jeden Fall einmal ist es sehr wichtig, dass man sehr regelmäßig isst. Das ist wirklich wichtig, dass man gut kaut, dass man natürlich auch auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achtet. Und wenn man davon spricht, dass man die Verdauung fördern soll, dann geht es meistens in Richtung auf, dass man vielleicht Probleme hat mit der Verstopfung, also mit der Verdauung im Sinne von Verstopfung. Das heißt, dass eigentlich da, dass es da ein bisschen hakt. Und da ist es halt auch wichtig, dass man vielleicht schaut, dass man eben ballaststoffreich isst. Und dann hat man aber oft das Problem, wenn man sehr viele Ballaststoffe zuführt und nicht ausreichend dazu trinkt, dass man das Problem eigentlich potenziert. Wenn dann der Stuhl stark eindickt und auch dann auch Flüssigkeit braucht natürlich und nicht ausreichend getrunken wird, dann steckt es noch schlechter. Also dann ist es noch schlechter. Das heißt, ganz wichtig, wenn man da schaut, dass man da tatsächlich den Ballaststoffanteil erhöht durch Weizenkleie, Leinsamen, Vollkornprodukte, viel Gemüse, dann wirklich auch schauen, dass man ausreichend trinkt. Man muss jetzt keine 4 Liter trinken, aber zumindest die 2 Liter wären schon ganz gut über den Tag verteilt. Ja.
Können wir der Alkohol auch dazu zählen? Oder wie wirkt Alkohol
Nein, Alkohol wirkt genau gegen. Also der wirkt dehydrierend, das heißt, der entzieht dem Körper auch viel Flüssigkeit. Und Alkohol reagiert eigentlich sehr schnell und wandert auch als einziger Nährstoff gleich über die Magenschleimhäute in den Blutkreislauf. Aber natürlich kommt ein Rest auch in den Darm und wirkt sich auf jeden Fall nicht positiv auf das Mikrobiom aus. Genauso wie auch, was man weiß, Süßungsmittel und Zucker, das wirkt sich nicht gut aufs Mikrobiom oder auch gewisse Medikamente. Aber da muss man auch immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Die Menge macht es aus, sei es bei Süßungsmittel und Zucker. Und wenn ich krank bin und ich brauche Medizin, dann bin ich dankbar, dass mir da vielleicht geholfen wird. Und ich schaue, dass ich das Mikrobiom bei besseren Zeiten vielleicht am Laufen halte.
Und wie kann die Ernährung dazu beitragen, ein Mikrobiom anzuzüchten, das schlank macht? Beziehungsweise gibt es sowas überhaupt?
Das ist da etwas, was sehr viel publiziert wurde oder publiziert ist, vielleicht auch übertrieben, wo man halt sehr viel geredet hat, weil man ein großes Übergewichtsthema hat in unserer Gesellschaft und man irgendwie immer so ein bisschen die Ursache dafür erforschen möchte und irgendwie ist man dann auch einmal beim Mikrobiom gelandet. Und unterm Strich kann man sagen, verhält man sich völlig adäquat im Sinne von regelmäßige Mahlzeitenzufuhr, Ausgewogenheit, natürlich eine gewisse negative Energiebilanz, dann unterstützt man das Mikrobiom. Fällt auch der Zucker dadurch weg oder wieder stark reduziert, weil ich abnehmen möchte, unterstützt das Mikrobiom. Trinke ich weniger Alkohol, esse ich weniger fettreich, unterstützt das Mikrobiom. Also das heißt, ich habe da hier gleich mehrere Fakten, die dazu führen könnten, dass ich abnehme. Einerseits durch die veränderte Ernährungsweise, die dazu führt, dass ich weniger Energie zuführe, aber mich auch gut versorge dennoch. Und auf der anderen Seite ein unterstütztes, positives Mikrobiom, weil ich mich besser versorge. Und was halt ganz schlecht für das Mikrobiom ist, ist eine einseitige Ernährung, eine zu geringe Versorgung. Eine stressige Situation wirkt sich ganz schlecht aus und wenn das Mikrobiom beleidigt ist, im Sinne von, es gibt sozusagen die bösen Keime übernehmen die Machtherrschaft sozusagen in dieser Geschichte, dann kann es tatsächlich eben zu diesem mehr oder weniger Leaky Gut-Syndrom kommen. Das bedeutet, dass diese Darmbarriere, dieser Schutz, der auch da ist im Darm, der ist wichtig, damit eben nur gewisse Stoffe durchdringen können. Und wenn jetzt aber dieser Darm mehr oder weniger durchlässig wird, dann können auch Stoffe durch, die da nicht durch sollen. Und das beeinflusst ganz viel und das beeinflusst unter anderem auch die Psyche und dann natürlich auch das Essverhalten, weil wenn es mir dann aufgrund quasi dieser Situation schlechter geht, dann mag ich vielleicht wieder falsch essen. Esse ich dann vielleicht wieder mehr Zucker, um diese schlechte Stimmung aufzuwerten und ich potenziere auch hier wieder das Dilemma. Und das Leaky Gut-Syndrom ist mittlerweile ein Begriff, der sehr oft verwendet wird, auch bei Gastroenterologen, weil es einfach wirklich scheinbar jetzt erstens mal gut mittlerweile erforscht wird oder erforscht wurde und weil auch sehr viele Menschen unter gröberen Problemen leiden und vor allem unter Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Verdauungsschwierigkeiten und vor allem auch Blähungen, Und auch das Reizdarmsyndrom zählt da dazu, ist auch eine quasi Konsequenz des sogenannten Leaky Gut-Syndroms. Und das ist nicht nur akuter Durchfall, sondern das ist genauso eine schmerzhafte Situation im Darm, die ganz dramatisch sein kann, wo
Wie
das auch dazu führt.
Kommt es zu so einem Reizdarm eigentlich?
Ja, eben genau, das sind diese Prozesse, wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass jetzt diese Darmbarrieren, also diese Darmzellen nicht mehr dicht an dicht angelegt sind, sondern wirklich durchlässig werden und gewisse Stoffe durchkommen, dann können diese Stoffe entzündliche Prozesse befeuern. Und das ist genau das Problem, dass dann Entzündungen entstehen können, unter anderem natürlich auch direkt im Darm selber. Aber interessanterweise können auch diese Reaktionen, also dieses Leaky Gut-Syndrom oder diese entzündlichen Prozesse des Darms, letzten Endes auch entzündliche Prozesse irgendwo anders im Körper hervorrufen. Und das macht es natürlich oft sehr komplex und auch schwierig herauszufinden, woher jetzt eigentlich diese Probleme kommen. Weil wenn ich zum Beispiel plötzlich Arthrose bekomme, ich meine, chronische Erkrankungen oder auch gewisse Autoimmunerkrankungen, dann kann das schon auch tatsächlich vom Darm herrühren. Also es ist schon sehr komplex. Aber ich mag bezweifeln, dass allein das Mikrobiom eine Gewichtsabnahme, um auf das zurückzukommen, tatsächlich ermöglichen kann. Ja.
Gerade so nach so Antibiotika muss man ja auch wieder Darmbakterien nehmen. Muss man da immer nach so einer Antibiotikum Darmbakterien ganz neu aufbauen oder wie ist das?
Naja, es hängt dann schon wahrscheinlich auch davon ab, was ich für ein Antibiotikum brauche. Und ein Breitbandantibiotikum wirkt eben flächendeckend. Und das bedeutet, dass natürlich auch im Darm teilweise Bakterien, die auch wertvoll sind, auch daran glauben müssen. Und dann muss man natürlich wieder schauen, dass die Darmflora wachsen kann. Und da kann ich natürlich auch helfen mit Produkten, die es dann teilweise in der Apotheke gibt. Aber natürlich ist es auch sinnvoll, wenn ich einfach wenn ich es vertrage, über Milchprodukte schaue, dass ich wieder meine eigenen Darmbakterien da unterstütze, dass sie nach vorne kommen, dass sie einfach wieder wachsen und sich vermehren. Aber ja, es ist schon so, man spürt das auch, dass da der Darm ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber wenn ich es brauche, dann muss ich es nehmen. Aber manchmal muss man es vielleicht nicht gleich nehmen, das Antibiotikum. Aber es ist schon eine Errungenschaft, die schon sehr vielen Menschen, glaube ich, geholfen hat. Aber jeder Vorteil hat halt seinen Nachteil manchmal. Ja. Aber man kann ja mittlerweile dann auch Abhilfe verschaffen, also auch im Darm. Und es sind im Übrigen dann nicht nur oft die Darmflora ist da betroffen von einem Antibiotikum, sondern wir haben ja auch eine Flora im Unterleib und auch da sind oft dann Probleme da. So Antibiotika macht ja von nirgendwo halt, was Bakterien betrifft, auch die guten. Also das heißt, Menschen, die Antibiotika brauchen, haben dann eben mehrere Baustellen manchmal danach. Ja. Wenn die Gröbste halt überwunden ist, wie eine Lungenentzündung oder so, ist es sehr wichtig. Aber es kann halt sein, dass man dann dafür was braucht, um diese Bakterienkulturen, die wir nötig haben, ein bisschen wieder aufwerten.
Und könnte man die Kulturen dann auch mit Pro- und Präbiotika einfach durch die Ernährung auch aufbauen oder wird das zu langsam?
Ja, es kann sein, dass das schon gut geht. Also wie gesagt, das hängt sehr stark davon ab, wie sehr dieses Mikrobiom in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und das merkt man dann auch an den Symptomen. Habe ich wirklich Durchfall? Habe ich ein starkes Rumoren und es wird nicht besser? Dann kann man natürlich unterstützen. Was man nicht tun sollte, wäre dann am Anfang übertreiben mit zu viel Rohfaser, nicht zu ballaststoffreich zu essen, zu schwer zu essen. Das wäre kontraproduktiv. Also wirklich dann leichte Kost, eher gekochtes Gemüse, schon anfangen, auch Präbiotika zu nehmen, also Ballaststoffe, aber wirklich in kleineren Mengen und eher wirklich sanft starten und am Anfang eher in die Schonkost noch kommen, dass das System nicht dann überfordert wird, weil wenn keine Bakterien da sind, noch nicht ausreichend sind und ich fahre da schon voll rein mit super gesunder Kost, dann überfordere ich natürlich den Darm und dann habe ich längerfristig, also dann dauert das Problem sicher länger.
Mhm.
Also von dieser Geschichte weg würde ich einmal mit Schonkost starten und je nachdem, wie es mir dann geht, dass jeder für sich selber verantwortlich, dass er da ein bisschen in sich hineinhört und hineinfühlt und das ein bisschen steigert dann.
Mhm. Wir sehen schon, das ist ein sehr umfangreiches Thema.
Ja.
Aber eine Frage noch. Ist Dinkel am Abend gut?
Das ist eine wichtige Frage eigentlich, weil jetzt kommen wir zu dem Thema der Gluten. Und Dinkel ist in Wahrheit eigentlich eine Art Weizen, also eine Ursprungsform von Weizen sogar. Und der Dinkel ist aber noch nicht so umgezüchtet, so verändert worden, wie jetzt der klassische Weizen. Und Weizen hat halt tatsächlich erstens mal von Natur aus einen sehr, sehr hohen Glutenanteil und wurde auch schon hochgezüchtet, glutentechnisch. Deswegen ist es tatsächlich für viele Menschen dann nicht so bekömmlich. Man kriegt dann aufgrund der Gluten manchmal wirklich auch Blähungen, Bauchschmerzen. Geht auch in Richtung Leaky Gut-Syndrom tatsächlich. Also es entstehen so leicht entzündliche Prozesse. Deswegen muss ich nicht gleich Zöliakie haben. Aber ich kann schon noch einmal Beschwerden in eine unangenehme Richtung bekommen. Und da der Dinkel eben nicht so einen hohen Glutenanteil hat, kann er tatsächlich verträglicher sein. Also das kann tatsächlich am Abend angenehmer sein, aber es kann letzten Endes den ganzen Tag über angenehmer sein und das ist tatsächlich immer auch sehr individuell. Es gibt Menschen, die vertragen auch den hochgezüchteten Weizen wahnsinnig gut und es gibt Menschen, die vertragen selbst den Dinkel nicht, weil hier schon viele Gluten enthalten sind und das kann man quasi hier auch nicht ganz so verallgemeinern.
Mhm. Dann noch eine Spaßfrage am Schluss. Kann der Darm platzen, wenn man zu viel isst?
Also nein, kann er eigentlich nicht. Der Darm kann dann platzen, wenn es eine sogenannte Darmschlinge gibt. Das heißt, wenn sich der Darm einmal selber umwickelt oder so eine Darmschlinge macht und sich selber abknürt, dann kann es sein, dass der Druck natürlich ansteigt und das nicht aus kann. Und das ist brandgefährlich. Ein Darmverschluss in Wahrheit. Gefährlich aber rein jetzt durch eine Überernährung, dass man jetzt zu viel isst. Das ist, wenn wir uns das jetzt vielleicht kurz durchdenken, gar nicht so möglich, weil wenn wir jetzt etwas essen, selbst wenn wir viel essen, dann wandert das ja zuerst mal in den Mund und wir kauen es zumindest etwas. Dann wandert es durch die Speiseröhre und die Speiseröhre ist zwar dehnbar, aber auch nicht endlos und es muss ja auch durch den Mageneingang durch. Das heißt, hier haben wir auch schon eine Größe, die ja ein bisschen begrenzt ist. Dann haben wir den Magen, unser Speicherorgan, da wird das Ganze mal noch einmal verkleinert. Auch wenn hier viel nachkommt, dann kann natürlich der Magen sich erweitern. Der ist schon dehnbar, aber der kann deswegen auch nicht platzen, weil er ist sehr dehnbar.
Mhm.
Weil da müsste man überlegen, da müsste jeder schwerst übergewichtige Mensch tatsächlich einen geplatzten Magen haben. Also das ist eben nicht der Fall, Gott sei Dank. Aber wenn es dann weiterwandert vom Magen in den Darm, dann gibt es den Pförtner und der lässt nicht so wahnsinnig große Dinge durch. Außer es kommt großer Druck vom Magen. Aber so groß, es geht gar nicht. Also das heißt, dass der Darm platzt, ja, nein, ist unwahrscheinlich. Und das, was man aber fühlt und warum sich so anfühlt, als könnte er platzen, das sind dann die Gase, die entstehen können. Das heißt, diese Gase, die dann sehr unangenehm sind, wo die auch richtig drücken und die auch den Darm so nach vorne bringen, dass man das auch sieht teilweise, dass der Bauch so gebläht ist.
Mhm.
Das drückt dann auch auf die Nerven und das drückt natürlich auch in alle Richtungen und das tut weh. Aber nein, platzen auch durch die Gase nicht.
Auch
also
nicht.
Nein, das ist eher unwahrscheinlich. Also wie gesagt, die größte Gefahr ist immer der Darmverschluss durch eine Darmschlinge. Aber dass der Darm durch die Nahrung direkt platzt, dafür ist er natürlich dehnbar. Der Darm ist auch kein starres Rohr, sondern das ist, wie gesagt, ein Flauch, ein Schlaffer, der sich nur durch den Darminhalt, durch das Essen eigentlich erweitert. In Wahrheit, also das ist etwas, was beweglich ist und was auch dehnbar ist, ja.
Aber besteht eine Gefahr zur Zuckerkrankheit?
Tatsächlich ist also im Zusammenhang mit dem nochmals, möchte ich es erwähnen, dem Leaky Gut-Syndrom, also das bedeutet, Leaky Gut ist durchlässiger Darm und da gibt es tatsächlich Zusammenhänge mit sogenannten Autoimmunerkrankungen. Autoimmunerkrankung bedeutet immer, wenn sich das eigene Immunsystem gegen sich selbst richtet und die Bauchspeicheldrüse hat am Ende am sogenannten Schwanzstück wichtige Zellen, die sogenannten Langerhanschen Inselzellen. Und es kann sein, dass durch eben entzündliche Prozesse, wie ich schon vorhin erklärt habe, die dort im Darm stattfinden, auch andere Regionen betroffen werden können durch Blutbahnen, eben durch Verteilung von Bakterien, die da nicht durch sollten, aber durchkommen, auch Toxine und so weiter. Und dann kann es zu einer starken Immunreaktion kommen, die letztendlich auch dazu führen kann, dass diese langerhanschen Inselzellen, die Insulin ausschütten müssen für die Blutzuckerregulierung, dass die verkümmern, dass die teilweise abgebaut werden. Und das kann zu einer Entwicklung von Zuckerkrankheit führen. Und das ist nicht ganz auszuschließen. Ja, mittlerweile gibt es dazu auch schon diverse Studien. Das ist, glaube ich, noch etwas in den Kinderschuhen, aber Autoimmunerkrankung und Darmgesundheit, das spielt schon auch eine Rolle. Und unter anderem auch die Zuckerkrankheit. Aber wir wollen nächstes Mal, glaube ich, über die Zuckerkrankheit
reden.
Sprechen. Ja. Und auch über die Insulinresistenz. Das sind so Begrifflichkeiten und über Prädiabetes und so viele Begrifflichkeiten sind da wichtig. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das einmal aufklären, was das bedeutet. Was ist der Unterschied Typ 1, Typ 2 Diabetes? Gibt es noch andere Formen? Ja, die gibt's. Und darüber werden wir dann plaudern. Ja?
Freue mich schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Und wie immer über eure Kommentare und euren Input über alle möglichen Kanäle, wo ihr uns erreichen könnt. Egal ob über die Website, über Instagram oder über die Plattform, wo ihr gerade den Podcast hört.